Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code FITNESS. Ka'Chava.com, code FITNESS.
Werbung Ende.
Der hatte eben starke Schluckbeschwerden und zunehmende Halsschmerzen seit 3 Tagen. Er hatte einen Mundgeruch, den er auch selber wahrgenommen hat, hatte stark geschwollene Lymphknoten in der Halsregion. Wie ich schon hineingeschaut habe, habe ich schon so weißgräuliche Membranen im Rachen gesehen. Wenn man einmal jetzt diese akute Erkrankung überlebt hat, kann es dann später auch noch die Nerven angreifen und auch noch Wochen nach der akuten Infektion zu Lähmungserscheinungen führen.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Mariana Traugott, Fachärztin der 4. Medizinischen Abteilung mit Infektions- und Tropenmedizin der Klinik Favoriten in Wien. Als sie in ihrer Kindheit ein Buch über eine Ärztin in Afrika las, so erzählt sie mir, war für sie klar, sie will Tropenmedizinerin werden. Im Rahmen ihres Studiums ist sie viel gereist, etwa nach Indien. Dank der Tropenmedizin kommt sie mit vielen unterschiedlichen Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt. An der Infektiologie gefällt Mariana Traugott, dass die Krankheiten oft gut heilbar sind. Wir sprechen heute über einen jungen Mann mit starken Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und einem auffälligen Mundgeruch. Dahinter steckt eine Krankheit, die in Österreich so gut wie ausgestorben ist.
Ja, das war ein junger, 23 Jahre alter Marokkaner, der zu uns geschickt wurde aus einem Flüchtlingsheim in Ostösterreich im November 2022. Und der hatte eben starke Schluckbeschwerden und zunehmende Halsschmerzen seit 3 Tagen. Er hatte einen Mundgeruch, den er auch selber wahrgenommen hat, hatte stark geschwollene Lymphknoten in der Halsregion und auch leichtes Fieber mit 38 Grad.
Was haben Sie denn für Differentialdiagnosen, als Sie das gehört und erfahren und dann ja auch begonnen haben zu untersuchen, im Kopf gehabt? Halsschmerzen,
genau, ja.
Schlucken fällt schwerer, was kann das alles sein?
Ja, also natürlich im November 2022 denkt man natürlich einmal an alle Möglichkeiten einer grippalen Infektion, also auch inklusive Influenza, Corona, alle sonstigen Erreger von respiratorischen Infekten. Aber dazu hat dann eben diese Lymphknotenschwellung wieder nicht gepasst. Dann muss man denken an auch eben andere Viruserreger wie Epstein-Barr-Virus, ist bei einem 23-Jährigen wäre auch typisch als Erreger der Kissing Disease oder CMV wäre auch eine Möglichkeit. Auch an eine akute HIV-Infektion muss man bei so etwas denken. Das sind sozusagen die Viren, an die man denken muss. Und dann gibt es noch eine große Reihe an bakteriellen Erregern. Ganz typisch ist die Streptokokkenangina. Und da ist halt dann eben wichtig, dass man in den Rachen einmal hineinschaut und schaut, hat der eben Belege im Rachen. Und das war eben auch der Fall bei dem Patienten. Und er hat eben diese so weißliche Belege und das Fieber. Das heißt, man hat dann schon auch eher an eine bakterielle Infektion gedacht. Eben Streptokokken oder einfach ein Peritonsillarabszess ist auch typisch. Genau, ja, es gibt dann auch noch viele andere Möglichkeiten, aber ja.
Wie war denn das mit dem Fieber? War das besonders hoch, besonders eindrücklich? Und was wussten Sie über die Entzündungszeichen im Blut? Ich glaube, da kann man ja auch schon so ein bisschen was ablesen, in welche Richtung es geht.
Genau, also der Patient, der hatte eben nur so um die 38 Grad Fieber, also eben nur so leicht erhöht. Und es war auch so, wie es berichtet hat, es war nur so ein langsam schlechter werdender, progredienter Verlauf. Ja. Typisch für zum Beispiel eine Streptokokkenangina ist sehr hohes Fieber, also wirklich 40 Grad und ein ziemlich schneller Beginn der Symptomatik, aber der hat es eben so beschrieben, langsam zunehmend und eben nicht so hohes Fieber. Und ja, und bei solchen Patienten ist natürlich extrem wichtig, dass man dann die lieben Kollegen der HNO-Abteilung darum bittet, dass sie dem Patienten einmal in den Rachen schauen und dann wirklich einen guten HNO-ärztlichen Befund erstellen, weil für uns ist es oft ein bisschen schwierig da, wenn das auch schon durch die Lymphknotenschwellung schon recht zugeschwollen ist, dass man da wirklich gut in den Rachen hineinschauen kann und das wirklich gut beurteilen kann und auch, dass man eben auch einen Peritonsillarabszess ausschließt. Das ist natürlich dann auch Aufgabe der HNO-Ärzte.
Entschuldigung, wenn ich da kurz nochmal einhake. Peritonsillarabszess bedeutet ja, dass quasi neben den Tonsillen, was wir üblicherweise als Mandeln bezeichnen im Rachen, sich ein eitriger Abszess gebildet hat. Das ist, glaube ich, äußerst schmerzhaft und hochakut und kann durchaus gefährlich werden. Bloß, dass man das nochmal so vom inneren Auge sich vorstellen kann, was Sie da noch so im Kopf hatten, was es sein hätte können oder was die Kollegen ausschließen sollten.
Genau, und das wäre dann auch auf jeden Fall eben eine akute OP-Indikation für die HNO-Ärzte. Also das ist etwas, das man bei Fieber, Lymphknotenschwellung, starken Rachenschmerzen immer ausschließen muss.
Ja, wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, bevor Sie dann erzählen, was Sie genau mit den HNO-Kolleginnen und Kollegen gesehen haben und wie es weiterging. Junger Mann, das Fieber war eher nicht ganz so hoch, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Sie haben gesagt, so ein bisschen auffälliger, bisschen seltsamer Mundgeruch. Das war so das Setting, in dem Sie ihn kennengelernt haben. Was haben Sie denn gesehen im Hals und die HNO-Kolleginnen und Kollegen? Das war ja, glaube ich, schon recht auffällig.
Genau, ja, also auch wie ich schon hineingeschaut habe, habe ich schon so weiß-gräuliche Membranen im Rachen gesehen. Genau, die konnte ich auch schon erkennen, aber für mich war dann eben wichtig, die HNO noch einmal zu befragen, wie groß sind diese Belege, wie weit reichen die und besteht eben, wie gesagt, auch noch ein Peritonsillarabszess zusätzlich zu diesen Rachenbelegen.
Nun hatten Sie schon auch eine Verdachtsdiagnose im Hinterkopf, weil Sie ja gesagt haben, na, was da alles so zusammenkommt, ganz klassisch typisch für eine Streptokokkenangina ist es nicht. Es ist alles so ein bisschen langsamer angelaufen. Diese Belege sind so auffällig. Was hatten Sie denn da im Hinterkopf und hat sich das bewahrheitet?
Genau, also das war eben ein junger Flüchtling, Migrant aus diesem Flüchtlingszentrum. Und in den Monaten davor hatten wir schon einige Fälle von Rachendiphtherie. Das ist eben eine Erkrankung, die Diphtherie, die bei uns eigentlich ausgestorben ist, weil wir glücklicherweise die Impfung haben und alle Österreicherinnen eigentlich also geimpft sein sollten, schon im Kindergartenalter. Und bei den Migranten ist leider die Durchimpfungsrate eben schlecht. Und da hatten wir auch schon in den vergangenen Monaten, bevor dieser Patient gekommen ist, einige Fälle von Rachendiphtherie. Und deshalb war eben auch der Verdacht sehr hoch, dass es sich dabei jetzt wieder um eine Diphtherie handeln könnte. Und deshalb war eben auch bei uns an der Infektiologie, weil wir das Zentrum sind in Österreich für Diphtherie und das Diphtherie-Antitoxin, das ist ein spezielles Medikament, das aus Pferdeblut hergestellt wird. Da werden Pferde mit Diphtherie-Bakterien infiziert und die entwickeln dann neutralisierende Antikörper. Und dieses Blut wird den Pferden dann entnommen und da wird dann eben dieses Antitoxin hergestellt. Und ja, und wir sind eben die Abteilung in ganz Österreich, die von der Regierung beauftragt sind, dass wir das zur Verfügung haben für den Fall, dass einmal ein Rachendiphtherie-Patient kommt. Und genau, und deshalb, das war eben auch dann der Grund, warum er zu uns gekommen ist, damit wir das rasch verabreichen können.
Können Sie denn ein bisschen was zu der Diphtherie erzählen? Das war ja, wie Sie sagen, eigentlich oder ist eine Krankheit, wo man denkt, bei uns in Deutschland, in Österreich, das gibt's eigentlich gar nicht mehr so richtig. Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Können Sie da ein bisschen was über diese Krankheit erzählen? Wodurch wird das ausgelöst? Wie war das früher? Das ist ja, ich glaube, weiß ich nicht, um 1905 eine hochgefährliche Krankheit gewesen.
Ja, also die Diphtherie wird ausgelöst durch Coryne-Bakterien. Also gibt es hauptsächlich das Coryne-Bakterium Diphtherie, aber auch Coryne-Bakterium ulcerans und auch noch andere Coryne-Bakterien, die sind aber dann nicht so wichtig. Und die können das Diphtherie-Toxin produzieren. Und dieses Diphtherietoxin, das ist das Gefährliche, was dann eben so Rachenmembranen machen kann. Und in diesen Rachenmembranen sitzen dann diese Coryne-Bakterien, produzieren immer mehr Toxin. Und das Toxin breitet sich dann im Körper aus. Zuerst einmal in den Lymphknoten. Deswegen ist dann eben diese Lymphknotenschwellung so typisch und auch so alarmierend. Und dann kann sich dann noch weiter ausbreiten. Dann geht es meistens als erstes einmal aufs Herz, wo es zu einer Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis führen kann. Das kann dann zu Herzrhythmusstörungen führen. Das Toxin kann sich dann auch noch weiter ausbreiten und zu einem toxischen Nierenversagen führen. Es kann zu einem ARDS, also Lungenversagen, führen. Und auch wenn man einmal jetzt diese akute Erkrankung überlebt hat, kann es dann später auch noch die Nerven angreifen und auch noch Wochen nach der akuten Infektion zu Lähmungserscheinungen führen, die dann auch noch in seltenen Fällen dann auch noch mal zu einer Atemlähmung führen können. Das heißt, man hat bei der Diphtherie wirklich leider drei Möglichkeiten, drei Krankheitsphasen, an denen man versterben kann. Entweder ganz früh, dort, wo die Lymphknoten so anschwellen, dass man da akut ersticken kann. Dann in der zweiten Krankheitsphase durch die Myokarditis und einfach die Toxinausbreitung im Körper kann man versterben. Und in der dritten Krankheitsphase dann, wenn man eigentlich das alles überstanden hat, dann auch noch einmal diese Lähmungserscheinungen mit Atemlähmung, kann dann auch noch einmal eben ist es die dritte Phase, wo man dann nochmal Komplikationen haben kann. Und es war eben im 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert war es der große Schrecken der Kinder. Und es war eben auch der Würgeengel der Kinder, so wurde das genannt, weil es eben sehr viele Kinder auch umgebracht hat. Da wurde dann immer ein Loch in den Hals gemacht, also eine Tracheotomie durchgeführt, um die Kinder den Erstickungstod zu verhindern. Und dann hat Emil von Behring, dafür hat er den Nobelpreis bekommen, hat dann dieses Diphtherietoxin, Diphtherie-Antitoxin hat er dann entwickelt und das war mal ein erster großer Durchbruch, weil man mit dem Diphtherie-Antitoxin eben diese toxischen Verläufe verhindern konnte. Mhm.
sehr spannend und erschreckend, was Sie da erzählen. Den Begriff Würgeengel der Kinder, den habe ich auch noch im Hinterkopf gehabt. Und ich habe einmal wir haben beim Stern so historische medizinische Instrumente in loser Folge in einem Spezialheft von uns vorgestellt. Mhm. Und da weiß ich noch, das war so ein Apparat oder so ein Gerät oder Instrument von 1905, 1910 ungefähr. Das war wirklich wie so eine Metallstange. Also eine Metallröhre, die den Kindern damals eingesetzt worden ist, in die Luftröhre, um das offen zu halten. Ich hatte das nie vorher gesehen und habe da ein bisschen über die Diphtherie gelesen und wie viel Kinder daran verstorben sind. Also das war sehr eindrücklich. Und so wie Sie diese drei Phasen jetzt beschrieben haben, dass es sozusagen am Anfang zu einer Erstickung kommen kann, dann ist kann das Herz betroffen sein und am Ende nochmal die Atemmuskulatur durch die Nervenschädigung gelähmt werden. Also eine hochgefährliche Krankheit, die einfach bei uns durch die Impfung ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber doch immer wieder aufscheint. Wir hatten gerade in Deutschland die traurige Meldung, dass ein Junge an Diphtherie verstorben ist. Ich glaube, der war monatelang auf der Intensivstation. Und diese Meldungen gibt es dann doch immer wieder mal sehr selten zum Glück, aber sind ja wahnsinnig traurig und erschreckend.
Genau, ja. Und eben besonders, wenn man weiß, dass es einfach diese Impfung gibt, die eben da 1922 wurde die entwickelt. Und da sieht man einfach, wie wahnsinnig effektiv das ist und wie wahnsinnig traurig es ist, dass Patienten dann immer noch an so etwas versterben oder schwer erkranken, obwohl es eigentlich so eine gute Impfung gibt, die extrem sicher ist. Ja.
Ich habe dann nochmal auch jetzt nachgelesen in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Man wird ja im Kindesalter geimpft. Ich glaube, da sind auch mehrere Impfungen nötig. Und dann, glaube ich, sollte ja alle spätestens 10 Jahre aufgefrischt werden, auch bei Erwachsenen. Ich habe gleich mal in meinen Impfpass geguckt, also ich bin dieses Jahr dran. Hätte das auch gut verpassen können, wenn ich nicht aufgepasst hätte oder wenn wir jetzt beide über das Thema, weil wir jetzt beide über das Thema sprechen, habe ich da reingeguckt. Also ich werde mir jetzt einen Impftermin holen und ich glaube, das ist auch für die Erwachsenenhörerinnen und Hörer ganz wichtig und interessant, das zu wissen, dass es eben nicht nur mit einer Impfung im Kindesalter abgeschlossen ist.
Genau, ja, und das ist leider ein Problem, dass das irgendwie nicht wirklich im Bewusstsein der Menschen ist, dass das Impfen eine lebenslange Aufgabe ist, dass man immer wieder auffrischen muss und dass es eben nicht nur im Kindesalter ist und dann nur impfe ich vielleicht, wenn ich auf irgendeine Reise gehe, dann mich noch einmal gegen Tollwut, sondern dass man sich eben auch gegen Diphtherie immer wieder auffrischen muss. Und in Österreich war das jetzt eben, bisher war immer dieser Auffrischungsabstand auch bei Erwachsenen alle 10 Jahre. Aber dieses Jahr wurde es, also im Herbst 2024, also jetzt im letzten Herbst, wurde es auf 5 Jahre verkürzt, dass man das alle 5 Jahre auffrischen muss, weil wir so eine hohe Pertussis-Aktivität haben. Ich glaube, das nehme ich an, das ist in Deutschland das Gleiche. Und deshalb soll man jetzt auch wegen der Pertussis-Komponente in diesem Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff alle 5 Jahre auffrischen, weil wir auch momentan eine extrem hohe Pertussis-Durchseuchung haben. Also das ist wahnsinnig hoch, so hoch wie eigentlich zuletzt, wie die Impfung eingeführt wurde. Ja.
Pertussis ist Keuchhusten, genau. Das ist ja in diesem Dreifach-Impfstoff enthalten, wie Sie gerade gesagt haben, also mit Tetanus zusammen. Dann wird es ja sowieso höchste Eisenbahn bei mir, wenn wir uns da den österreichischen Standards anpassen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ist ja gut zu wissen.
Besonders ist Pertussis wichtig für Schwangere, um die Kinder zu schützen davor mit den mütterlichen Antikörpern, die dann auf die Kinder übertragen werden, weil ein Keuchhusten für ein Neugeborenes kann eben wirklich tödlich enden und deswegen ist es besonders wichtig. Ja.
Lassen Sie uns doch gern zu dem Patienten zurückkommen. Wie haben Sie denn sozusagen die Verdachtsdiagnose oder Diagnose bestätigt? Wie macht man das und wie therapiert man dann?
Ja, also eben wie gesagt, wichtig ist die HNO-Ärztin, die dann auch noch einmal hineingeschaut hat und mir auch noch einmal bestätigt hat, sie sieht eben diese typischen, diphtherietypischen Membranen. Die sind eben so richtige Membranen, die man auch, wenn man drüber wischt, die ein bisschen, wo dann die Haut drunter oder die Schleimhaut darunter ein bisschen zu bluten beginnt. Das ist sehr typisch. Man soll aber auch nicht zu viel herumwischen, um nicht Membranen zu lösen, die sich dann über die Luftröhre legen könnten. Jedenfalls, genau, die hat mir auch nochmal diese Membranen bestätigt. Und immer wenn man den Verdacht hat auf Diphtherie und es auch zum Patienten passt, der eben nicht sagen kann, wann er über, ob er überhaupt irgendwann einmal Diphtherie geimpft wurde. Und wenn es eben zur Epidemiologie passt, das ist jetzt ein junger Marokkaner aus diesem Flüchtlingsheim gewesen, dann soll man eben schon bei Verdacht das Diphtherie-Antitoxin geben, so früh wie möglich. Und auf keinen Fall irgendwie auf Diagnostik warten, auf irgendwelche Kulturen oder so, sondern sofort das Antitoxin geben. Das Antitoxin wird eben, wie gesagt, aus dem Pferdeblut hergestellt. Das heißt, es kommt auch relativ häufig, also so bei 6-10% der Menschen, die damit behandelt werden, zu allergischen Reaktionen auf das Antitoxin. Das heißt, man muss sich das schon gut überlegen, ob es jetzt wirklich ein wirklich harter Verdacht vorliegt. Das war aber bei diesem Patienten der Fall. Und deshalb haben wir ihn dann vorbereitet auf die Antitoxingabe mit einem Antihistaminikum. Bei anderen Patienten haben wir dann später noch damit begonnen, auch Cortison zu geben, also Antihistaminikum plus Cortison, bevor wir dann eine Stunde, bevor wir dann das Antitoxin geben. Und dann gibt's eben verschiedene Dosierungen, aber weil von diesem Diphtherie-Antitoxin, aber der Patient hat die volle, höchstmögliche Dosierung bekommen, weil er eben auch schon diese sehr stark ausgeprägte Lymphknotenschwellung hatte, was ein Zeichen dafür ist, dass das Diphtherietoxin schon recht viel im Körper im Umlauf ist und schon eine recht starke Immunreaktion auch ausgelöst hat. Und deshalb gibt man dann eben die maximale Diphtherie-Antitoxin-Dosis. Das sind 100.000 Einheiten. Und das wird dann langsam verabreicht. Und ganz wichtig ist, dass man das auf der Intensivstation machen soll oder halt auf einer Überwachungsstation, nicht einfach irgendwo in der Ambulanz oder allein in einem Zimmer, sondern ein Patient muss überwacht werden, weil es eben wirklich häufig zu allergischen Reaktionen kommt. Und da muss man dann sofort bei ihm, beim Patienten sein und ihm auch Adrenalin geben können. Und da ist bei uns auch die Standard Sicherheitsvorkehrung, dass wir schon diese ganzen Medikamente vorbereitet haben. Die liegen alle schon neben dem Patienten, weil wir leider, wir haben schon recht oft Antitoxin jetzt gegeben im Zuge dieses Diphtherieausbruchs, den wir da hatten unter den Flüchtlingen, und haben da auch schon einige allergische Reaktionen gesehen, wo das dann eben wirklich wichtig ist, dass man schon alles vorbereitet hat.
Das heißt, es ist ja durchaus eine hochakute Situation für Sie, auch medizinisch, nicht nur für den Patienten gefährlich, sondern Sie sind da ja wirklich in, ich sage jetzt mal, Alarmbereitschaft. Und das Cortison und das Antihistaminikum, das Sie vorab geben, haben Sie ja gesagt, eine Stunde vorher, das soll ja quasi eine allergische Reaktion, die eintreten könnte, abpuffern oder abmildern.
Genau.
Bei diesem Patienten ging es aber, glaube ich, ganz gut mit dem Antitoxin, dass er das ganz gut vertragen
hat. Genau, ja. Ja.
Wie ist das? Das bekam er auf der Intensivstation, dann merkt man, verträgt er ganz gut, und wie gehen dann die Abläufe weiter? Der ist ja dann doch immer noch ansteckend vermutlich, oder?
Genau, ja, also das Wichtigste ist einmal diese Antitoxingabe, aber zusätzlich muss man eben auch natürlich Antibiotika geben, um diese Corynebakterien abzutöten, weil die natürlich dieses Diphtherietoxin produzieren, und die sind ansteckend für andere Menschen natürlich, und man möchte natürlich unterbinden, dass weiteres Toxin produziert wird. Und genau, und da geben wir auf der Intensivstation, bei uns geben wir Azithromycin und Ceftriaxon, das ist, sind zwei Antibiotika, weil wir einerseits halt auch die anderen möglichen Bakterien wie Streptokokken möglichst gut behandeln wollen mit dem Ceftriaxon-Antibiotikum. Und Azithromycin wird auch empfohlen eben für die Indikation Diphtherie. Und das bei uns ist meistens ist es so, dass die Patienten, wenn sie kommen, bekommen sie einmal das Cortison, das Antihistaminikum und das Antibiotikum. Und eine Stunde später starten wir dann eben mit der Diphtherie-Antitoxingabe. Und das braucht dann so circa 4 Stunden, bis das dann wirklich alles hineingetropft ist, weil man das Antitoxin nur sehr langsam verabreichen soll. Und dann bleibt der Patient, wenn alles eben gut gegangen ist, für eine Nacht noch auf der Intensivstation oder Überwachungsstation. Und wenn dann alles in Ordnung ist, wird er dann am nächsten Tag auf die normale Bettenstation verlegt, muss weiterhin isoliert werden und bekommt dann dort seine Antibiotika noch weiter.
Und wie lange dauert das dann, bis es dem Patienten oder in diesem Fall diesem Patienten dann besser ging? Wie verläuft das weiter, wenn er so umfassend therapiert worden ist?
Ja, also glücklicherweise sind, also bis auf einen Patienten, den wir hatten, das war der erste Patient, bei dem es ein tödlicher Verlauf war, weil der sein Diphtherie-Antitoxin sehr spät bekommen hat. Bei allen anderen ist es immer gut gelaufen. Das Antitoxin ist sehr früh gegeben worden und dann sind eigentlich die Halsschmerzen nach 2 Tagen schon fast weg meistens und die Membranen sind dann auch fast gar nicht mehr sichtbar. Wir geben dann das Azithromycin-Antibiotikum, geben wir dann bei uns für 5 Tage. Beta-Lactam-Antibiotika würden wir für 7 Tage geben. Die Patienten bleiben während der ganzen Zeit eben isoliert. Und wenn die Antibiose abgeschlossen ist, dann machen wir wieder Rachenabstriche, um zu beweisen, dass die Corynebakterien nicht mehr wachsen im Abstrich. Und erst wenn diese 2 Abstriche, die wir Kontrollabstriche, negativ sind, dann können sie eben entisoliert werden und dann wieder zurück ins Flüchtlingsheim gebracht werden.
Sie hatten ja gesagt, Sie haben mehrere Fälle in einer bestimmten Zeit behandelt. Können Sie den Zeitraum mal darstellen und wie viele Patienten Sie mit Diphtherie da behandelt haben?
Ja, den ersten Fall, eben diesen leider tödlichen Fall. Es war eben auch der erste Fall nach vielen, vielen, also nach Jahrzehnten in Österreich. Der war in Mai 2022 und in den Monaten danach, und also 2022 und 2023 haben wir an unserer Abteilung 18 Fälle mit respiratorischer Diphtherie behandelt, also mit Rachendiphtherie. Und wir haben an unserer Abteilung 2 Fälle mit Hautdiphtherie behandelt. Ja. Die Hautdiphtherie, das habe ich noch gar nicht ausgeführt, ist die 2. Erscheinungsform der Diphtherie, wie sie auftreten kann. Das sind dann chronische Wunden, die nicht zuheilen. Und dann wird irgendwann meistens bei einer chronischen Wunde ein Wundabstrich gemacht, in dem dann Corynebakterium Diphtherie wächst. Und das ist aber meistens keine so eben fulminante Erkrankung, so gefährlich wie eben die Rachendiphtherie, sondern das Problem an der Hautdiphtherie ist eben, dass die Wunden nicht zuheilen und dass sie das perfekte Reservoir darstellen für weitere Infektionen, also dass sich dann andere Patienten an diesen Wunden, an der Hautdiphtherie anstecken und die anderen Patienten bekommen dann eben eine Rachendiphtherie. Aber für denjenigen, der die Hautdiphtherie hat, ist es meistens keine gefährliche Erkrankung und wird auch nur mit Antibiotikern behandelt und nicht mit dem Diphtherie-Antitoxin.
Was ich vergessen habe zu fragen, wie funktioniert denn der Infektionsweg über Hautkontakt oder man fasst die gleiche Türklinke an oder man hustet sich an? Was weiß man darüber?
Ja, bei der Rachendiphtherie ist es eben Tröpfcheninfektion, Und bei der Hautdiphtherie, da ist es eben direkter Kontakt oder auch Schmierkontakte oder auch ja über Bettlaken oder so wird es auch so übertragen, genau. Mhm. Es gibt auch noch andere Corynebakterien, wie das Corynebakterium Pseudotuberculosis. Das wird über rohe Milchprodukte übertragen, über Ziegen- oder Schafsmilch. Das ist aber glücklicherweise relativ selten.
Und wenn man jetzt nach dieser Fallgeschichte, die Sie uns mitgebracht haben, nochmal ein Fazit ziehen sollte aus Ihrer Sicht, was wäre so das Wichtigste, was man den Hörerinnen und Hörern mitgeben könnte? Wir haben ja schon über die Impfung gesprochen. Ist das sozusagen der Zuruf, den Sie am Ende nochmal machen würden?
Absolut, genau. Das ist auch also als letzten Behandlungsschritt bei diesen Patienten ist auch, dass wir den dann entlassen mit der Aufforderung, dass er sich eben auch gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis impfen muss, weil die Diphtherieerkrankung keinen bleibenden Schutz bietet, sondern man muss sich unbedingt impfen dagegen. Und auch eben für alle Hörerinnen und Hörer ist es einfach extrem wichtig, dass man wirklich seinen Impfpass zur Hand nimmt, schaut, wann waren die letzten Impfungen. Wenn man noch nie geimpft wurde, muss man diese ganze Grundimmunisierung durchführen mit drei Impfungen zur Grundimmunisierung und dann alle 5 bis 10 Jahre dann eben auffrischen. Und ja, also es ist wirklich extrem traurig, wenn wir immer noch Fälle von Diphtherie haben, wo wir eigentlich so eine perfekt funktionierende und sehr gut verträgliche Impfung haben. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel in einer Flüchtlingsunterkunft arbeitet mit eben Patienten, dann also mit Menschen, die halt aus einem schlechten Gesundheitssystem kommen, dann muss man natürlich an Diphtherie denken. Wenn man jetzt jemanden hat mit starken Rachenschmerzen, mit Lymphknotenschwellung, dann soll man nicht warten, sondern so schnell wie möglich schauen, dass die eben in ein Krankenhaus kommen, auf eine HNO-Abteilung, die mal da hineinschauen und dass man dann wirklich schaut, dass die so schnell wie möglich dieses Diphtherie-Antitoxin bekommen, weil das wirklich lebensrettend sein kann. Mm. Das ist auch noch wichtig, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, dass das eine meldepflichtige Erkrankung ist und dass das Gesundheitsamt dann natürlich da Maßnahmen ergriffen hat und die ganzen Kontaktpersonen von den Patienten müssen dann auch noch ein Antibiotikum schlucken, damit man eben schaut, dass das wirklich die Infektionsausbreitung hintangehalten wird. Genau.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.